Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien, unseren akustischen Spaziergängen durch diese schöne Stadt. In der aktuellen Staffel wandern wir durch den 9. Bezirk, einen Bezirk, zu dem wir mindestens 9 Folgen machen wollen, weil ich den Bezirk so mag und weil es so viel zu erzählen gibt. Ihr habt schon 3 Folgen hinter euch davon, hoffentlich schon angehört. Die erste war so eine Überblicksgeschichte, die zweite ging durch die Rossau. In der dritten sind wir durch die Spittelau und den Alterngrund spaziert, haben fast die Franz-Josefs-Bahn genommen. Und bevor es heute weitergeht, durch, wie heißt der Bezirksteil eigentlich?
Himmelpfortgrund.
Durch den Himmelpfortgrund. Möchten wir euch ganz herzlich grüßen, einen schönen ersten Advent wünschen und euch daran erinnern, dass ihr auch euren Liebsten zu Weihnachten gerne ein Erzähl mir von Wien Sonderpaket schenken könnt, nämlich indem ihr uns sponsert. Details dazu gibt es auf unserer Website erzählmirvon.wien. So, also jetzt geht's in den Himmelpfortgrund und ich sage Servus Fritzi.
Servus Edith.
Erzähl mir von Wien.
Gerne.
Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Kraus.
Fritzi, wir haben das letzte Mal, hast du mir versprochen, dass du mir eine explosive Geschichte erzählst, die aber heilig ist.
Ja, die heilig anfängt, sagen wir so.
Okay, wie fängt sie an?
Sie fängt an mit der Prälatensäule.
Und wo ist die Prälatensäule?
Also die Prälatensäule steht jetzt in dem Beserlpark,
ja,
der so dieses Dreieck bildet. Alternstraße, Lichtensteinstraße, ist so ein kleiner Park, mhm, den man kennt. Und da steht die Prälatensäule drinnen. Mhm. Und die ist gestiftet worden vom Abt oder vom Propst des Stiftes Kloster Neuburg, aha, der auf wundersame Weise einer Explosion entkommen ist.
Nein, wann war das ungefähr?
Das war 1779. Und zwar ist er am Pulverturm vorbeigefahren mit der Kutsche, seinem Pferdl. Und der Pulverturm ist explodiert, da reden wir gleich drüber. Und die Kugel hat das Pferd getroffen, das arme Pferd war tot.
Ist zum Leberkasteppi.
Ja, und der Abt war aber unverletzt und hat darauf, wow, und hat das dem heiligen Leopold zugeschrieben.
Klarerweise, wir wissen ja, das ist der Schutzpatron.
Ja, und hat dem eine Säule errichtet, eben diese Prälatensäule, und hat die ist dann an verschiedenen Orten gestanden und letztendlich jetzt in diesem Park.
Weil das dort war, wo er...
Nein, das war eben nicht dort. Das war, das, da hat man halt dann keinen Platz mehr gehabt, dort, wo das war. Das ist jetzt alles verbaut. Aber dort hat man halt dann einen Platz gefunden.
Okay, und was ist da jetzt passiert? Dass das Pferd getötet und der Abt nicht wurde?
Naja, da war ein Pulverturm in der Nähe der Nussdorfer Linie.
Die Nussdorfer Linie ist was?
Der Linienwall.
Unser guter alter Linienwall, ja, über den haben wir schon lange nicht mehr geredet.
Das ist traurig, gell? Also, und da, der war in der heutigen Pulverturmgasse, eher Eirenhofgasse. Wir haben ja von der Kinderbewahranstalt, mhm, schon geredet, und dort ungefähr in der Nähe, mhm, muss man sich den Pulverturm vorstellen.
Das war in der Folge über Architektur der Zwischenkriegszeit.
Ja.
Genau. Mhm.
Und 1740 ist dieser Pulverturm errichtet worden und es sind dort Unmengen von Schießpulver und von Munition, mhm, gelagert worden. Und 1779 eben ist ein Feuer ausgebrochen. Und es ist zu einer riesigen Explosion gekommen. Alle Häuser rundherum waren natürlich zerstört. 100 Leute, 97 Leute, sind ums Leben gekommen.
Wow.
Und die Explosion war so stark, dass sie im Augarten Bäume zerrissen hat, also das
wirklich
gespaltet hat. Und in der Kirche Maria am Gestade,
die ja wirklich im ersten Bezirk ist,
ist der Hochaltar eingestürzt.
Wegen dieser Explosion?
Wegen dieser Explosion, ja.
Bist du deppert.
Also, aber ich meine,
schrecklich, dass 97 Personen gestorben sind, aber es wundert mich, dass da nicht noch viel mehr
Ja, das ist eigentlich
gestorben sind, weil ich meine, wenn das einen Hochaltar runterreißt und Bäume zerstört, ich meine, das muss ja eine enorme Druckwelle gewesen sein.
Ja, es war also wirklich eine der größten Katastrophen, die es in der Zeit gegeben hat.
Mhm. Und dann ist auch noch dieser Prälat vorbeigefahren oder der Abt?
Der Prälat, ja, der hat heute, ist eben nicht der 98. geworden, sondern hat, das Pferd ist das
98. Opfer. Shit.
Und man hat daraufhin die Pulver, das Pulvergel und die Munition gelagert in den Türmen, in den Mauern vom Schloss Neugebäude.
Ha, das wir lieben, im Zimmering.
Genau, im Zimmering. Und das hat ja eine Mauer, die ums heutige Krematorium und um einen Urnenfriedhof herumgeht. Und da sind immer Türme, die mich jedes Mal faszinieren,
die
wenn
sind
ich
super
rundherum gehe. Nämlich das Altar. Und da hat man das dann gelagert.
Ah, da ist ja wirklich nichts in der Gegend gewesen.
Ja, jetzt sind Schrebergärten, also jetzt wär's.
Aber das ist eigentlich, also ich meine, da war dann nicht mehr wirklich eine Gefahr eigentlich für die Stadt wahrscheinlich. Aber eigentlich, wenn du so weit außerhalb von der Stadt die Munition lagerst, dann ist es eigentlich auch komisch.
Schnell hast du es nicht brauchen dürfen.
Okay.
So ist das.
Das ist eine angesagte Revolution.
Ja.
Ich verstehe.
Okay. Aber apropos Revolution, fällt mir jetzt was ein.
Sag.
Und zwar ist vorher auf der Nussdorfer Straße Auge Gottes Kino.
Sagt mir noch was.
Das war das Auge Gottes, das war lokal.
Ja.
Also, früher, 19. Jahrhundert.
Ach so, dort, nicht früher, als du dort warst.
Na, ich war im 19. Jahrhundert.
Na eben, weil es so früher klingt, so als hättest du es erlebt.
Nein, das Lokal nicht mehr, ich habe nur das Kino gekannt. Und da ist der Windischgrätz, 1848 im Oktober, hat dort Quartier genommen. Und dieses Auge Gottes Lokal ist dann mehr oder weniger von der Bevölkerung gemieden worden. Und weil man gesagt hat, der Wirt kollaboriert sozusagen mit den Reaktionären.
Also der Windischgrätz war der...
Der Windischgrätz war der, der Wien beschossen hat und der dann die Revolution endgültig quasi beendet hat, ne? Mit dem Jelacic. Und der war im Auge Gottes, der hat sich dort im Auge Gottes auch einquartiert. Das fällt mir jetzt nur ein, weil es wirklich in der Nähe
ist. Ja, super. Ja, was ist da noch in der Nähe?
Die Kinderbewahranstalt, von der wir schon geredet haben, habe ich schon gesagt. Und dann ist in der Nähe eine Kirche, die Canisiuskirche, die gebaut worden ist im späten 19. Jahrhundert anlässlich des 300. Geburtstags von einem gewissen Petrus Canisius, der also wirklich ein lokaler, jetzt ist er schon ein Heiliger, damals war er nur ein Seliger, der war Administrator von der Diözese Wien und war ein Hofprediger drum zum 300. Geburtstag.
Das war richtig Canisius Hilfswerk, sagt mir was.
Ja, das war der Petrus Canisius, hat der geheißen.
Und das ist ungefähr wo, diese Kirche?
Naja, das ist eine Quergassen zur Nussdorfer Straße. Also vielleicht unter der Ehrenhofgasse, unter der Sobieski-Gasse. Also
Sobieski,
Sobieski.
Heerführer des Entsatzheeres.
Naja,
der König polnischer.
Ja, des polnischen Teils, der Heerführer war der Karl. Also der Oberbefehlshaber war der Karl von Lothringen. Wurscht, aber
Wurscht,
da gibt es ja jetzt wieder über den Sobieski-Debatten, ob man da, Denkmal am Kreuzberg. Hätten, glaube ich, die Polen Zeit und das ist abgelehnt worden. Ich weiß nicht, ob du es verfolgt hast.
Nein.
Gut.
Naja, aber zurück zur Canisiuskirche. Warum interessiert uns die jetzt eigentlich so?
Die interessiert uns eigentlich nur deswegen, weil die ist nämlich eine Kirche, die ist überhaupt nicht. Erstens einmal, hast du die Canisiuskirche gekannt?
Bis zum heutigen Tage nicht.
Nicht. Und die ist auch wirklich versteckt, eigentlich mehr oder weniger in einer Seitengasse. Vielleicht kennen es die Leute, weil es gibt ein Studentenheim dazu. Aber. Sie ist die vierthöchste Kirche.
Der Turm.
Also die Türme, sind zwei Türme. Die vierthöchsten.
Wirklich?
Von
vierthöchste.
Wien.
Dann müssen wir jetzt aber schon sagen, was die anderen
sind. Ja, das sagst du.
Ich. Okay. Also ich glaube, die höchste Kirche, der höchste Kirchturm in Wien ist der Stephansdom.
Bravo.
Ich glaube, dann gibt es zwei weitere Favoriten, die sich, glaube ich, um Platz 2 und 3 streiten. Die eine könnte sein der niederösterreichische Dom in Floridsdorf. Das ist nicht die, okay. Dann vielleicht die Votivkirche?
Ja.
Okay. Also Platz zweithöchster Votivkirche, dritthöchster, aber da muss schon jetzt dieser Floridsdorfer Dom.
Ja?
Ja?
Donaufelder Pfarrkirche.
Donaufelder Pfarrkirche. Mhm. Vierte ist Canisiuskirche. Und das fünfte ist?
Fünfte ist die Elisabethkirche am Ende der Argentinierstraßen.
Wirklich? Die wirkt aber nicht so, als wäre sie dafür, hätte sie den fünfthöchsten Turm, aber
Ich habe es nicht nachgemessen.
Aber ja, mir fällt gerade nur ein, wie wir damals über diese im 8. Bezirk geredet haben, über die Kirche am Gürtel, die den ersten Handymasten drinnen gehabt hat.
Breitenfelder Kirche.
Genau. Ja, vielleicht ist da auch einer drinnen.
Naja, das würde mich nicht wundern, weil angeblich ist es in sehr, sehr, sehr vielen Kirchen.
Der direkte Draht.
Genau.
Du, ja, also jetzt abgesehen von dieser Canisiuskirche, wir sind am Himmelpfortgrund. Was ist da jetzt noch so in der Gegend?
Ja, ganz wichtig, das Wichtigste natürlich, Schubert.
Schubert, die Forelle.
Aber nicht die Alsabach-Forelle. Mhm. Die Schubert-Nussdorfer Straße, 64, glaube ich, ist geboren.
Franz.
Bitte?
Franz Schubert.
Also, ja, Franz Schubert, 1797 geboren. Man kann ja jetzt noch besichtigen, das Geburtshaus, ist eines der letzten Biedermeierhäuser. Da haben etliche Familien drinnen gewohnt und sein Vater war ja ein Schulmeister und hat im Erdgeschoss quasi Kinder unterrichtet.
Ja, wirklich? War das Homeschooling?
Ja, die haben sicher auch was ihm zahlen müssen. Also. Und dann ist das Ganze in die Säulengasse auf die andere Seite übersiedelt. Mhm.
Der Schubert?
Der Schubert mit seinen, also der Vater Schubert mit den, mit, zumindest mit Franzl, welche anderen Kinder noch mitgegangen sind und hat dort wieder Schule, hat dort unterrichtet. Mhm. Der Schubert, der Franz Schubert, hat als Hilfslehrer dort gearbeitet, also hat auch mit unterrichtet. Und dann ist der Vater nochmal Schulleiter, sogar in der Grünen Torgasse.
Also auch im 9.
geworden, auch im 9.
Ich habe neulich gehört, dass der Schubert auch ein Sängerknabe war.
Ja.
Und auch in der Hofburgkapelle mitgesungen hat.
Der Schubert ist ja am Universitätsplatz, am Ignaz-Zeipel-Platz, ist er eine Plakette, wo ihm steht, dass er im Chor mitgesungen hat. Hm. Ja, und der Schubert, das war ein sehr interessanter Fall, weil man in meiner Jugend zum Beispiel ist der immer so abgetan worden. Wiener Lieder und schmalzig und was weiß denn ich. Mhm. Ich meine, also allgemein, ich meine, die Kenner haben schon gewusst, was sie an ihm gehabt haben. Und man muss sich vorstellen, ich weiß nicht, ob so von dem Film Dreimäderlhaus irgendwann einmal schon was
gehört. Ja,
mit Karl-Heinz Böhm als Schubert, mit der Hannerl Matz und mit Rudolf Schock als Schober, der Sänger. Mhm. Und der Schubert war ihm in diese eine von den drei Mädeln verliebt und hat glaubt, sie liebt ihn zurück. Aber sie hat in Wirklichkeit den Schober geliebt. Obwohl, wenn es, ja, Karl-Heinz Böhm, Rudolf Schock. Nein.
Also es war so in den 50er, 60er Jahren, der
50er,
Film, oder
was? Ja. Das Dreimädelhaus.
Ja, das kenne ich aber auch gegenüber von der Uni, oder?
Ja, schon, aber das Dreimädelhaus heißt deswegen Dreimädelhaus, weil es als Kulisse für den Film gedient hat, nicht weil die wirklich dort gewohnt haben.
Also ist es eine erfundene Geschichte?
Das ist eine erfundene Geschichte und zwar hat es da einen Roman gegeben von einem gewissen Herrn Barst und der hat geheißen Schwammerl Und der ist dann vertont worden von Heinrich Berthé, der zu seiner Zeit vielleicht bekannt war, als Operette. Und die hat das Dreimädelhaus geheißen. Und der Schubert ist eben als Schwammerl darüber gekommen, was nicht zu Unrecht war, weil er hat den Spitznamen gehabt, Schwammerl.
Also die Operette ist zur Zeit Schuberts?
Nein, die ist später. Anfang des 20. Okay. Jahrhunderts.
Also, okay.
Und dadurch ist das Ganze irrsinnig verkitscht worden.
Mhm.
Also der Schubert ist als Schwammerl dann gesehen worden und als Karl-Heinz Böhm und als was weiß ich nie. Man hat überhaupt nicht erkannt, was der für unglaubliches Genie war. Mhm. Nicht, wenn man die Symphonien von Schubert sind...
Unvollendet.
Auch, ich meine, jeder hat irgendeine Unvollendete geschrieben. Im Übrigen auch 9 nach einer gewissen Zählung, aber ich glaube nach der jetzigen Deutschzählung sind es 8 nur. Aber auf jeden Fall ja Schubert-Symphonie, da könnt ihr sitzen und horchen und hören. Und also da renne ich im Musikverein oder was immer, wenn es spielen. Und er wird aber noch ihm, und auch die Lieder und die Zyklen. Und,
du bist Schubert-Fan.
Ich bin eindeutiger Schubert-Fan. Fan. Und er war, man fragt sich ja, wovon er gelebt hat.
Vom Schwammerl.
Nein, das glaube ich nicht, aber der muss irrsinnig viele Freunde gehabt haben und Leute, die ihm unter die Arme gegriffen haben. Und ich weiß nicht, ob du Bilder, da gibt es ja sehr viele Bilder, wo er am Klavier sitzt. Mhm. Ein Schubert-Abend, da ist der Grillparzer dabei, mhm, und Maler.
Interessant, dass du das sagst, weil wie du die drei Mädeln erwähnt hast, habe ich an den Grillparzer gedacht, mhm, und an seine zwei Schwestern, mit denen er gewohnt hat. Also der hat doch seine Freundin gehabt und die hat eine Schwester gehabt, die Dorothee.
Drei waren es.
Schau, waren auch drei.
Ja.
Mhm. Die haben aber damit nichts zu tun.
Die haben nichts zu tun, außerdem gewohnt hat er bei denen erst im Alter. Aber da war eine Sängerin und die Kathi hat auch, glaube ich, gesungen und eine Tänzerin. Also die waren drei. Und die sieht man oft auf den Bildern.
Auf den Schubert-Bildern?
Auf den Schubert-Bildern.
Ah, interessant.
Also das waren so Abende, die, also er war durchaus anerkannt in der Gesellschaft. Dürfte eben auch unterstützt worden sein. Aber er hat Syphilis gehabt.
Syphilis?
Syphilis. War nichts Ungewöhnliches damals. Aber er dürfte, also es gibt ja die Meinung, dass er diese Musik, die Symphonien, die ja wirklich manches Mal total schon an Mahler erinnern, mhm, dass er die geschrieben hat, weil er so unglücklich war, weil er eben so ein kleiner Untersetzter, eben ein Schwammerl war, vielleicht auch nicht viel Glück bei den Frauen gehabt hat, weiß man nicht. Mhm. Und sie halt dann...
Die Syphilis eingefangen hat.
Irgendwo
die Syphilis,
genau, eingefangen hat. Und dass er halt... Und er ist dann ja sehr jung gestorben. Er war ein wahnsinniger Verehrer von Beethoven. Also Beethoven ist 1827, der Schubert 1828 gestorben. Und ist an jemandem Beethoven begraben worden.
Echt?
Wo? Währinger Friedhof.
Wo war der?
Na, außerhalb der Linie.
Da aber nicht in, ja, wurscht. In der Nähe.
Aus dort Nussdorfer Straße rauf. Ne?
Aber den gibt es jetzt nicht mehr.
Nein, die sind ja alle wieder zentral.
Ach, stimmt.
Sind ja die alle auflassen worden und hat, außer den jüdischen, und hat ein Ehrengrab am Zentralfriedhof gekriegt.
Neben dem Beethoven.
Und in dem Währinger Park, der...
jetzt sind wir, weiß ich, wo wir sind.
Währinger Park, also bei der Nussdorfer und Döblinger Hauptstraße, da ist noch die Stelle, da weiß man noch, wo die Gräber waren. Da gibt es ein paar übrig geblieben.
Und da, also am Währinger Friedhof sind der Beethoven und der Schubert nebeneinander begraben worden?
Ja. Ich glaube zumindest, sie haben kein Blödsinn. Sie waren alle zwei am Währinger Friedhof. Ich glaube aber da, dass sie nebeneinander waren. Er ist im Übrigen gestorben, ist er nicht im 9. gestorben, ist er im 4. in der Kettenbrückengasse, in der Wohnung von seinem Bruder.
Hm.
Ja, also jetzt habe ich den Schubert losgelegt, mein Schubert.
Dein Schubert.
Und Deutsch-Verzeichnis,
ja,
ist eklernend.
Das ist wie das Köchel-Verzeichnis, nur für Schubert.
Genau, der Otto Deutsch.
Hm. Ja, also gut, aber wir waren jetzt ungefähr da bei der Nussdorfer Straße. Würdest du jetzt weitergehen, die ganzen Stiegen runter? Warum sind da so viele Stiegen?
Ja, weil da Abbruch ist. Abbruch ist von der, also eine Terrassierung, nicht? Von der, eben von den, in dem Fall von der Donau wahrscheinlich, in Millionen Jahren reingeschnitten. Und da, wenn man runtergeht, würde man ins Lichtental kommen.
Ja, magst du noch was über das Lichtental sagen?
Ja, können wir. Also Lichtental ist natürlich eine Verbindung zum Schubert, weil er in der Lichtentaler Kirche getauft worden ist. Darum, eigentlich heißt es zu den 14 Nothelfern.
14? Ja. Ja, es sind 14, ja, ja.
Es sind 14 und welche? Und die Nothelfer sind ja immer angepasst dem der Gegend, in der man ist. Also oder dem Land, in dem man, in Deutschland zum Beispiel.
Ich habe das irgendwie, weil das Konzept mit den Nothelfern kenne ich nicht.
Ja, das sind die, die es geschwind anrufst. Das ist nicht so, dass er denkt, wer ist jetzt für das, wer ist jetzt für das, sondern wenn du in Not bist, rufst du an von den 14 Nothelfern.
Also du musst halt wissen, wer die 14
sind. Nicht mit dem Handy rufst ihn an.
Und nicht über den Kirchturm. Aber ist das sowas wie, also da muss man halt die 14 kennen und haben die spezielle Fähigkeiten?
Ja, sind schon jeder für irgendwas
ist das so wie Christoph, ist Antonius hilft mir, meinen Schlüssel zu finden? Ist das sowas?
Oder, könnte, ist das oder Christophorus hilft mir beim Reisen. Und vor allem, bitte lass dich anschauen, wer an dem Tag ganz nimmst. An Christophorus ist, kannst du ja nicht sterben.
Ah, das ist gut.
Und du bist sicher, dass du nicht stirbst.
Wahrscheinlich hat der Abt da auch den Christophorus vorher angerufen, bevor da sein Pferd gestorben ist.
Oder er ist vorher bei der Mariam Gestade vorbeigefahren, weil Mariam Gestade hat ja außen eine große Christophorus-Statue
gemalt. Na, siehst du?
Gemalt. Und wenn Christophorus, das war übrigens ein gewisser Ophorus, kennst du die Geschichte?
Nein.
Ein gewisser Ophorus, der ein Fährmann war.
Also wir reden jetzt über den Christophorus, den Heiligen.
Ja, nicht über den Papst, nicht über den Abt. Und der auf einmal ist jemand gekommen und ein Kind gekommen und trag mich über den Fluss und das war so schwer. Und
das Kind war so schwer.
Das Kind war so schwer, weil es nicht die Last der ganzen
Welt. Naja.
Und auf der anderen Seite hat er dann, wer den Christ
getragen hat,
Christophorus nennen kann.
Aha. Also das war quasi eine moderne Form vom Atlas.
Ja, naja, modern.
Also eine christliche Version.
Christliche Version vom Atlas. Wir sind irgendwie ganz woanders. Wo kämen wir eigentlich?
Wir waren bei den 14 Nothelfern und in der Lichtentaler Kirche.
Drei von den 14 Nothelfern sind aber immer dabei und das sind die drei heiligen Madeln.
Das weiß ich, Barbara... Mit dem die haben mit dem Wurm, mit dem Turm und mit dem Radl.
Die Bärbel mit dem Turm.
Die Bärbel mit dem Turm, die Gretel mit dem Wurm und die Kartl
mit dem Radl.
Genau, das sind die drei Madeln.
Drei heiligen Madeln.
Also wir haben schon wieder drei Mädel im Haus.
Ja, das zieht sich durch. Okay, wir sind in Lichtental.
Ja.
Entschuldigung. Das hat ursprünglich zur Rossau gehört und der Fürst Liechtenstein hat Ende des 17. Jahrhunderts dort Gründe gekauft und hat eine Brauerei dort gebaut, Liechtental. Und durch diese Brauerei hat sich das Ganze entwickelt.
Diese Gegend.
Diese Gegend sind auch Leute hingezogen und die Brauerei hat es bis 1880 oder irgendwas gegeben. Natürlich, wo Leute sind, ist eine Kirche ganz einfach notwendig. Und da hat man halt dann die Lichtentaler Kirche gebaut, weil vorher sind die Gottesdienste in der Brauerei abgehalten.
Ernsthaft?
Ernsthaft, ja. Es war damals vielleicht irgendwie nicht so.
Mit dem heiligen Gambrinus.
Mit dem Gambrinus, genau. Ja. Mönche, Bier.
Bier,
ist Mönche. Ja nicht sowas.
Bier und wir.
Ja.
Naja, aber diese Biergeschichte ist natürlich auch interessant. Da kann man vielleicht, werden wir sicher über eine der nächsten Folgen reden, wenn wir dann nach Michelbeuern kommen, weil das ist ja auch schon in der Biergegend, eigentlich nicht das echte Michelbeuern.
Ja, aber eben nur das Echte da.
Genau, da gibt es keine Bierbrauerei.
Nein. Das war, das ganze Lichtental hätte eben dann ärgerlich Karl.
Ah ja, die Karlstadt.
Das haben wir eh schon besprochen.
Genau.
Und 1718 ist die Kirche fertiggestellt worden, dann ist er eigene Pfarre geworden. Und Schubert ist eben dort getauft worden, hat das etliche Messen für die Kirche geschrieben.
Mehr gibt es nicht zu sagen über das Lichtental.
Vielleicht eine Kleinigkeit noch, die Fechtergasse, daneben ist. Weil die Fechter waren an und für sich hoch angesehen, die waren sogar Zunft.
Das ist aber kein Beruf, Fechter.
Naja, vielleicht war es damals doch einer, aber die waren da irgendwie zusammengefasst und haben ein großes Standesbewusstsein gehabt. Mhm. Und wahrscheinlich hast du ein gewisses Kapital haben müssen oder einen Degen überhaupt tragen dürfen.
Ja.
Ne? Also so wird das nicht gewesen sein. Und das ist aber noch ein bisschen verkommen zu, dass man bei zu einem Schaustellergewerbe sozusagen, dass man gegen Geld Ficht gefochten hat. Und nach der Fechtvorstellung ist einer gegangen mit dem Hut und hat, was Fechten heißt, weißt du das?
Ich kenne nur den Begriff, dass man mit so Säbeln und Degen und Floretten herumfuchtelt.
Fechten heißt, dass man um ein Geld bittet.
Ach so.
Ja, geh bitte fecht nicht schon wieder. Und auf das kommt von diesen Fechtern, die nach der Vorstellung sozusagen mit dem Hut herumgegangen sind und weiß nicht, ob es in dem Fall auch gefochten hat. Ist ja schwieriger.
Ich kann nur, meine Assoziation ist dazu, und daran habe ich, glaube ich, jetzt 30 Jahre nicht gedacht, Gott sei Dank, war, dass mein Englischlehrer in der Unterstufe immer gesagt hat, wenn irgendwer irgendwas gesagt hat, was ficht mich das an?
Boah, der war fein.
Ja, in diesem Sinne, vergesst nicht die Weihnachtsgeschenke. Und wir hören uns bald wieder, wenn es dann geht. Wohin?
Dann am Thurigrund.
Am Thurigrund. Wir wünschen...
Gott im Himmel, das ist eine lange Partie.
So ist es. Guter Alsergrund. Ich sage Servus Fritzi und vielen Dank.
Servus Edith.
Und?
Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social Media Plattformen und www.erzählmirvon.wien. Und abonnieren nicht vergessen.